Servus, ich bin Jo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute spreche ich in den Bergnews mit Bergführer und Ressortleiter für Breitensport hier im DRV, Stefan Winter, über ein Skitourenunglück in den Schweizer Alpen am vergangenen Wochenende. Außerdem geht es um eine neue olympische Wintersportart und ganz zum Schluss brauchen wir noch eure Hilfe. In vielen Teilen der Alpen herrschte am letzten Wochenende erhebliche bis große Lawinengefahr.
Gerade im Hochgebirge gibt es aber auch noch weitere Gefahren. Zum Beispiel bei Sturm oder schlechter Sicht kann man sich verirren. Das war vermutlich letztes Wochenende auch die Ursache für eine Tragödie, bei der mehrere Menschen auf der Haute Route gestorben sind. Was genau da passiert ist, wie es zu dem Unfall kommen konnte und was wir daraus lernen können, erklärt mir Stefan Winter. Hi Stefan.
Ja, hallo Johanna.
Kannst du kurz erzählen, was da genau passiert ist am Wochenende?
Letzten Samstag ist eine 6-köpfige Skitourengehergruppe aufgebrochen, die unterwegs waren, um zu trainieren für die Patrouille des Glaciers. Das ist ein großes Skitourenrennen in den Walliser Alpen in der Schweiz. Und diese Gruppe, die wollte von Zermatt nach Arolla gehen. Und sie sind in den Morgenstunden eben aufgebrochen bei noch gutem Wetter und haben dann unterwegs das Problem gehabt, dass sie dann mit zunehmendem Schlechtwetter konfrontiert worden sind. Schlussendlich gelang es der Gruppe um 17 Uhr, also kurz so vor Einbruch der Dämmerung, einen Notruf abzusetzen. Daraufhin hat die Schweizer Bergrettung alles Mögliche versucht, um einen Hubschrauberflug zu ermöglichen. Das war aber dann nach Absprache eben nicht möglich aufgrund der sich zunehmenden verschlechterten Wetterverhältnisse. Parallel dazu ist auch eine Gruppe mit Rettern zu Fuß aufgebrochen von Zermatt aus. Aber auch diese Gruppe mit erfahrenen Bergführern und Bergrettern konnte die Gruppe nicht erreichen, sondern die mussten abbrechen aufgrund widriger Verhältnisse. Das war natürlich ein großes Problem, weil alle wussten, die Gruppe ist dort oben bei Sturm und niedrigen Temperaturen. Man hat dann am Sonntag wieder versucht, Heliflüge zu ermöglichen, was aber nicht ging. Und schlussendlich war es dann leider erst ungefähr 18 Uhr abends, als am Sonntag Flugwetter herrschte. Diese Chance wurde genutzt und es gelang dann im Bereich der Tête Blanche. Das ist ein kleiner Felsgipfel oberhalb von einem Gletscherplateau, Bergretter abzusetzen. Und die konnten dann aufgrund der Lokalisation mit Geodaten, die aus dem Notruf ja hervorgingen, die Gruppe erreichen, aber erst um 21 Uhr abends und mussten dort leider feststellen, dass sie eben 5 tote Bergsteiger anzutreffen haben. Die 6. Person ist bis heute abgängig. Was wir auch noch aus den Medien ja nur erfahren, ist, dass die Gruppe nicht beisammen war, sondern etwas verstreut. Und es wurde wohl versucht, Schneehöhlen zu graben, um sich vor eben Wind und Kälte hier einigermaßen zu schützen, was aber misslang. Das ist dort stark vergletschertes Gelände und das ist jetzt kein Steilgelände, sondern es sind verschiedene Gletscherplateaus, die miteinander verbunden sind über mittelsteile Hänge und Aufschwünge. Wenn man in dem Gelände keine Sicht hat, dann fällt die Orientierung extrem schwer. Die Gruppe steckte wahrscheinlich im Whiteout und hatte keine Chance, sich dort zu orientieren. Das andere ist, dass dann eben ein mehr oder weniger plötzlicher Wetterumschwung kam. Ich habe auch nochmal versucht, das zu recherchieren. Also grundsätzlich hatten wir ja letzte Woche so eine ziemliche Südstaulage aufgrund eines Mittelmeertiefs. Das heißt, feuchte Luftmassen mit viel Wolken drängen an die Alpenhänge im Süden. Das heißt, im Norden ist es dann eher besser. Und das heißt aber auch, dass hier eine Chance steht für große Winde und vor allem, wenn der Föhn zusammenbricht, dann schwappen eben diese Wolken auch hier am Alpenhauptkamm im Wallis voll rüber und man steckt praktisch in den Wolken. Es war auch so, dass man Temperaturen auf 3000 Meter Höhe mit ungefähr minus 10 Grad hatte. Also die Gruppe war ja noch höher. Dann Windstärken wurden gemessen zwischen 20 und 60 Stundenkilometer. 60 km/h ist schon ein sehr starker Sturm. Das heißt, da kommt der bekannte Windchill-Effekt dazu. Das heißt, die Temperatur, die dann gefühlt und empfunden wird, die sinkt nochmal drastisch. Und dann in der Kombination mit natürlich der einbrechenden Dämmerung, der Dunkelheit, das führt sehr schnell dazu, dass man dann auch vielleicht in Panik gerät oder unüberlegte Handlungen macht. Und diese Kombination hat letztendlich da geführt, dass sie das leider nicht überlebt haben.
Die Situation erinnert an ein Skitourenunglück im Wallis vor 6 Jahren. Damals waren unter anderem auch schlechte Wetterbedingungen der Grund für den Unfall. Gab es da noch andere Parallelen?
Ja, das ist richtig. Also 2018 ist eine ähnliche Situation eingetreten mit einer großen Gruppe, die im ähnlichen Gebiet waren. Es war jetzt nicht genau die gleiche Stelle, aber ähnliche Höhenlage und auch dort in der Region. Und auch hier hat sich das Wetter zunehmend verschlechtert und die Gruppe ging immer weiter und hat schlussendlich nicht mehr geschafft, sich zu orientieren und steckte im Whiteout. Und hatte dann einfach keine Chance mehr. Und letztendlich sind dann dort 7 Personen an Unterkühlung gestorben.
Also heißt das jetzt für mich als Skitourengeherin, am besten, wenn so ein Sturm angesagt ist, gar nicht erst aufsteigen?
Also das kommt immer darauf an, ne, was man sich für ein Ziel ausgesucht hat. Ich denke, was wichtig ist, vor allem beim Skihochtourengehen, also alles, was über 2500 Meter Höhe dann so langsam beginnt und vor allem im Gletscherbereich, es ist wirklich notwendig, eine exakte Wetteranalyse zu machen. Nicht nur durch einen Wetterbericht, sondern man holt sich vielleicht 2, 3 Wetterberichte, versucht die abzugleichen und dann einfach da den Trend rauszulesen. Und natürlich gibt es im Wetterbericht dann schon Situationen, wo die Hinweise eindeutig sind. Ne? Wenn man zum Beispiel liest über die Mittagsstunden zusammenbrechender Föhn und einsetzender Sturm, dann sind das Warnsignale, die eindeutig sind. Das heißt, ich muss das dann, selbst wenn es am Vormittag noch schön Wetter ist, so planen, dass ich mittags wieder im Tal bin. Man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass man dann gar nicht mehr außer Haus gehen soll. Aber wichtig eben in der Tourenplanung, exakte Wetterberichtanalyse, den Lawinenlagebericht lesen und nicht dorthin gehen, wo es gefährlich ist. Dann während der Tour, wenn ich unterwegs bin, laufend die Augen und Ohren offen halten und gucken in die Umgebung, was passiert hier, wo ziehen Wolken auf, wird der Wind stärker, was ist mit der Sicht. Dazu kommt natürlich der Faktor Mensch, wie geht es mir in der Gruppe, wie geht es den anderen, bin ich stärker erschöpft, habe ich noch Reserven und es ist immer besser, umzudrehen, als im Finaldenken jetzt unbedingt einen Gipfel noch abhaken zu wollen. Umdrehen ist keine Schande. Und das Gleiche gilt auch, wenn man merkt, dass es vielleicht irgendwie brenzlig wird, dann ist es auch gut, den Notruf zu wählen. Wir haben in Europa den Notruf 112 oder noch lokale Rettungsnummern. Lieber einmal zu früh angerufen als zu spät. Das ist auch die Sicht der Bergwacht übrigens. Denn wenn der Notruf erst in der Dämmerung gewählt wird, dann gibt es natürlich Probleme mit dem Fliegen. Ja, und eventuell ist das Wetter dann schon so schlecht, dass ein Hubschrauber gar nicht mehr überhaupt zur Gruppe vordringen kann.
Wenn ich unterwegs bin und durch einen schnellen Wetterumschwung mich doch im Whiteout wiederfinde, was mache ich dann am besten?
Ja, also es heißt dann erstmal Ruhe bewahren, kühlen Kopf bewahren und sachlich, logisch die Sache analysieren vor Ort und was hilft jetzt uns weiter, um uns zu schützen. In so einem Fall wäre das Erste, dass man sich eine windgeschützte Stelle sucht. Das kann ein Felsen sein auf der windabgewandten Seite, also im Lee. Ist der nicht vorhanden, dann wird es natürlich schwierig. Ja? Dann kann man vielleicht noch Böschungen aufsuchen, um praktisch nicht direkt im Wind zu stehen oder zu sitzen. Ist das nicht möglich im Schneegelände, dann könnte man versuchen, eine kleine Schneehöhle zu graben. Das ist durchaus möglich, auch mit Lawinenschaufeln. Aber das ist hier speziell darauf hinzuweisen, dass ich dann aber auch wirklich gute Schaufeln habe mit einem stabilen Aluminiumschaft, einem großen Schaufelblatt aus Aluminium. Wir haben bei den Schaufeln auch sogenannte Wettkampf für Skitourenrennen geeignete Schaufeln. Die sind viel kleiner und nicht so stabil. Da kann man nicht gut schaufeln. Also im Hochgebirge super Lawinenschaufeln mitnehmen. Wenn es mir gelingt, eine Schneehöhle zu graben, dann schützt die auf jeden Fall schon mal vor Wind. Bin ich in der Schneehöhle, dann heißt es, den Biwaksack auspacken. Jede Person sollte einen Platz in einem Biwaksack haben oder in einem Zwei-Personen-Biwaksack. Und ideal ist es auch, fürs Hochgebirge eine Aluminium-Rettungsdecke mitzunehmen. Das kennen wir ja aus dem Auto auch, aus dem Erste-Hilfe-Kasten. Denn die kann nochmal zusätzlich das Verlieren von Körperwärme verhindern. Natürlich ist dann gut, wenn man noch vielleicht über eine Thermosflasche ein warmes Getränk hat, ja, und sich dazu natürlich gegenseitig auch Mut zu sprechen. Ja? Immer an die Rettung, ans Überleben glauben, eng beisammen bleiben. Und dann ist ein weiterer Punkt natürlich die Alarmierung. Ich sagte ja vorhin, der europäische Notruf 112, der kann gewählt werden. Da brauche ich natürlich ein Mobilfunknetz. Zum einen und zum anderen brauche ich auch ein Handy mit einem noch gut geladenen Akku. Jetzt haben wir die Temperaturen vorher gehört von minus 10 und tiefer. Da geht der Akku natürlich total schnell leer. Was kann ich da tun? Ich kann in der Gruppe schon während des Tages andere Handys ausschalten, ja, oder in den Flugmodus versetzen, sodass nicht Strom gezogen wird unnötig. Und bei so einer Tour ist es auch hilfreich, wenn man eine Powerbank mitführt, also eine Art Ersatzakku. Denn wenn einmal der Akku leer ist, ich kann ihn ja dort oben gar nicht mehr aufladen. Und der Weisheit letzter Schluss wäre es, ein Satellitentelefon mitzunehmen, wo ich kein Mobilfunknetz brauche. Nur die sind sehr wenig verbreitet. Das ist natürlich auch mit extra Kosten verbunden, was das Gerät anbelangt und auch den Provider zu erreichen dann. Aber das ist eine Sache, die auch zum Beispiel unter Bergführern schon verbreitet ist, bei Touren wie jetzt der Haute Route nicht alleine auf dem Smartphone zu vertrauen, sondern eben auch noch ein Satellitentelefon mitzunehmen.
Also ist hier die Notfallausrüstung mal wieder essentiell wichtig. Vielen Dank für deine Zeit, Stefan. Jetzt gehen wir vom Skitourengehen als Hobby zum Profi-Level. Es ist genau 100 Jahre her, dass Skibergsteigen bei den Olympischen Spielen als Disziplin vertreten war. Damals noch unter dem Namen Militärpatrouillenlauf traten bei den Olympischen Winterspielen 1924 das erste Mal Athleten in der Disziplin an, die aber bei den folgenden Olympischen Spielen nur noch als Vorführdisziplin und später gar nicht mehr vertreten war. Der Grund: Die ZuschauerInnen fanden den Sport einfach nicht so interessant wie erwartet. Zum Glück ist das heute anders. Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien feiert Skibergsteigen den Wiedereinzug in die olympischen Disziplinen. In den Disziplinen Sprint, Einzel und Mixed Relay werden jeweils 24 Athletinnen und Athleten um einen Platz auf dem Treppchen um die Wette Skibergsteigen. Und für so ein Rennen muss man ganz schön was drauf haben. DRV-Nationalkaderathletin Tatjana Palla schafft in so mancher Disziplin 1000 Höhenmeter in nur 42 Minuten. Wie genau sie sich auf die Olympischen Spiele vorbereitet und was ihre Lieblingsdisziplin ist, erklärt Tatjana im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Den Link zum Interview findet ihr in den Shownotes. Wenn euch Skibergsteigen nicht taugt und ihr eigentlich schon ready für wärmeres Wetter seid, dann schaut doch mal in die neue Ausgabe der Panorama rein. Mit einer eher untypischen Wanderroute über die Ostalpen, einer Gravelbike-Tour durch die Schweiz und Klettersteigen in der Eifel gibt es da schon ordentlich Inspiration für euren Sommer. Den Link zur digitalen Ausgabe findet ihr in den Shownotes. Apropos Sommer, in der Juli-Ausgabe der Panorama möchte unsere DAV-Sicherheitsforschung eure Fragen zum Thema Sicherheit und Technik auf Hochtouren beantworten. Vielleicht habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, wann man am Gletscher ein Seil verwendet und wann nicht. Schreibt uns eure Fragen an die SIFO gerne in die Kommentare. Und das war's auch schon wieder mit den Bergnews für diese Woche. Redaktionsschluss für diese Folge war der 12. März. Redaktion hatte ich, Joghurt, produziert und geschnitten wurde die Folge von Franz Güntner. Die nächste Folge der Bergnews gibt's wie immer nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.